Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit den verschiedensten Schwalbe-Athleten. Von Cross-Country-Fahrern zu Downhill-Fahrern und von Triathleten zu Rennradfahrern. Und heute unterhalte ich mich mit Steffi Maat. Die ehemalige Focus-Racerin hat zahlreiche Erfolge auf ihrem schnellen Hardtail errungen und reist nun mit ihrem Mountainbike um die Welt. Und nächste Woche werde ich zusammen mit ihr auf eine 2 Wochen Bikepacking-Tour gehen, in der wir anderen Schwalbe-Athleten Produkte ausliefern. Und was es mit dieser Tour auf sich hat, das hört ihr in dieser Episode von Pumped. Sicher mit meinem Interviewpartner nicht in einem Raum, sondern wir machen das aus weiter Entfernung, diesen Podcast. Bei uns ist es jetzt anders und zwar kommen wir gerade erst von einem Bike Ride zurück, weil wir nämlich ein größeres Projekt zusammen geplant haben, was in 2 Wochen losgeht. Und wie geht's dir so insgesamt?
Du meinst jetzt nach dem Ride oder
vor allem nach dem Ride meine ich jetzt.
Also nach dem Ride bin ich ein bisschen müde. Wir sind zwar nicht so viel gefahren, ich glaube nur 65 Kilometer, aber du fährst ja doch noch ein bisschen schneller wie ich. Ich muss noch ein bisschen trainieren. Es ist nicht mehr viel Zeit. Ja, deswegen geht es mir gut, weil wir so viel trainieren in den letzten Wochen. Ist natürlich eine blöde Situation. Das ganze Corona-Thema hat mich schon auch sehr betroffen und betrifft es auch immer noch, wie uns alle. Und ich hoffe, dass wir das eigentlich alle schnell durchstehen. Aber ich sehe ja schon noch immer die positiven Dinge. Und im Moment war das einfach, dass ich die Zeit hatte, viel aufzuarbeiten, was lange liegen geblieben ist. Auch mal Zeit mit meiner Familie zu Hause zu verbringen. Und vor allem die Zeit zu trainieren für unser Projekt, was jetzt in 2 Wochen ansteht. Weil ich weiß gar nicht, wie das so Ausdauerathleten machen, die so viele Kilometer schrubben müssen, weil es einfach der ganze Tag weg. Wenn du jetzt so einen 100-plus-Kilometer-Ride machst, dann kann man sonst nicht mehr viel erledigen. Und deswegen war die Zeit gut genutzt, die Lockdown-Zeit.
Ja. Wenn man dir sonst so oft in sozialen Medien gefolgt ist, da hat man gemerkt, oder weiß man, du bist eigentlich immer unglaublich viel unterwegs. Also du fliegst von hier nach dort, reist eigentlich das ganze Jahr durch Europa, um die Welt. Jetzt ist die Corona-Zeit und du bist eigentlich dazu verdonnert, zu Hause zu bleiben. Wie ist das für dich, jetzt einfach mal wirklich gezwungenermaßen runterzukommen, gezwungenermaßen einfach mal an einem Ort zu bleiben? Ist das ein komisches Gefühl für dich?
Nee, gar nicht. Also ehrlich gesagt habe ich auch, also es war im letzten Winter tatsächlich so, dass ich so viel gereist bin, Übersee auch. Also ich war in Chile, in China und in Neuseeland. Was für mich auch nicht normal ist. Also im ganzen Jahr davor, 2019, bin ich eigentlich nur einmal geflogen. Es kommt immer ein bisschen so rüber. Ich bin halt auch viel in den Alpen unterwegs und ja, allgemein viel unterwegs. Aber so Weiterreisen, das war jetzt auch mal eine Ausnahme. Das wollte ich aber auch so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Und umso happier bin ich eigentlich, dass ich jetzt mal Zeit hatte, zu Hause zu sein, weil das krasse Reisen, das sieht natürlich schön aus nach außen, das war auch wahnsinnig schön, aber es schlaucht total. Also ich war wirklich, ich kam im März wieder und hätte eigentlich sofort nach La Palma gemusst und an dem Tag, wo ich hätte fliegen müssen, war ich immer noch komplett gejetlaggt aus Neuseeland und da war dann auch der Lockdown-Beginn.
Ihr habt ja erst ganz kurz vor dem Abflug entschieden, nicht zu fliegen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet war es genau die richtige Entscheidung, weil Spanien hat ja wirklich einen kompletten Lockdown ausgerufen. Das heißt, die Leute durften nicht mehr nach draußen gehen. Du warst natürlich da, hattest es ein bisschen entspannter. Bist du ganz normal bei dir zu Hause geblieben oder wie hast du dich verhalten? Was hast du gemacht?
Das war tatsächlich, wie du gesagt hast, es war der Tag, also wir hatten eigentlich richtiges Glück und es war so, dass wir ja normalerweise so drauf sind, ja, passt schon, geht schon, irgendwo machen wir schon was, das kriegen wir schon hin. Und der Philipp Volz, der auf La Palma unser Chef ist von Atlantic Cycling, der ist ja auch so tiefenentspannt, hat sich auch schon den spanischen Lifestyle ganz gut angenommen und der meinte dann zu uns, zum Fotografen Philipp und mir, das ist ganz schwierig gerade, also ich würde euch wirklich nicht empfehlen, herzukommen. Und da wusste ich schon, okay, dann muss es richtig krass
der das
sein.
Sagt.
Wenn Philipp das sagt, muss es krass sein. Und dann haben wir uns entschieden, nicht zu fliegen. Und das war auch gut so. Also Philipp, Fotografen Philipp Ruhrp hat dann noch versucht, andere Projekte zu machen und irgendwie nach London zu fliegen. Aber es ging wirklich gar nichts mehr. Und ich bin dann noch relativ schnell nach Hause. Also ich war damals zu der Zeit in München in meiner Wohnung, bin dann ganz schnell 2 Tage später nach Brandenburg zu meinen Eltern in mein Elternhaus, wo ja eigentlich immer noch mein Hauptwohnsitz ist und alle meine Sachen. Und da habe ich noch nie so viel Zeit verbracht wie jetzt, glaube ich.
Du bist ja schon seit gefühlten Ewigkeiten in der Bike-Szene. Du bist auf Bike-Festivals unterwegs, moderierst die, bist Instagrammerin und kommst eigentlich aus dem Forecross-Rennen fahren. Wie bist du eigentlich in diese Szene reingerutscht?
Du meinst die in die Forecross- oder Mountainbike-Szene? Durchs BMX-Fahren tatsächlich. Also wir hatten in Brandenburg, gibt es immer noch nur 2 BMX-Strecken, nee, jetzt gibt es 3 inzwischen, BMX-Strecken oder in ganz Deutschland gibt es ja nicht so viele BMX-Strecken. Und damals, ich komme aus einem kleinen Dorf, da wurde eine BMX-Strecke gebaut, 1995, und die habe ich dann für mich entdeckt, und damals sind da alle Kinder rumgefahren, also es war irgendwie das Highlight, und ich habe das gemacht, ich fand das cool und bin dann irgendwie Rennen gefahren und habe das geliebt, habe auch hier und da mal einen Erfolg eingefahren, und meine Eltern haben mich dann unterstützt und überall mitgekommen, und da war einfach Rennfahren mein Ding und das der Inhalt meines Lebens. Und dann bin ich auf die Sportschule gekommen, nach Cottbus, weil BMX auch olympisch wurde, und habe da trainiert ganz viel und ganz viele Wettkämpfe bestritten. Und irgendwer hat mir dann mal ein Mountainbike gegeben und hat gesagt, versuch doch mal hier. Und ich bin, glaube ich, mit dem BMX-Rad mein erstes Mountainbike-Rennen gefahren. Forecross, weil Forecross ja schon sehr ähnlich BMX ist. Es sind einfach nur weniger Leute am Start und es geht ein bisschen bergab. Also genau mein Ding. Und da war ich... Ja, es hat einfach super funktioniert. Ich war immer vorne dabei, und beim BMX ist es mir eigentlich international super schwer gefallen, und im Forecross, also habe ich dann die kommenden Jahre immer mehr gemacht. Ich glaube 2008 war mein erstes Forecross-Rennen. Konnte ich dann auch Weltcup fahren und auf Weltklasse-Niveau irgendwo mitmischen, und das fand ich halt mega cool, und da habe ich BMX auch direkt aufgehört und bin ins Mountainbiken gerutscht. Und von da wurde es dann irgendwie, war ein Riesenstein ins Rollen gekommen. Dann habe ich eine deutsche Meisterschaft gewonnen, und daraufhin wurde Trek auf mich aufmerksam, weil die ein Frauenteam gemacht haben. Da bin ich ziemlich schnell bei Trek unter Vertrag gewesen, bei den Gravity Girls, und das bis heute. Also Trek und gleichzeitig auch Schwalbe. Tatsächlich hat mich, ich glaube, das war auch 2008, da so ein bisschen Kontakt, den ersten Kontakt bekommen mit dem Michael Kohl, der mich bei einem Rennen beobachten durfte, bei dem ich komplett ausgeflippt bin, also wirklich ausgerastet. Also ich war außer mir, es war in Willingen, bei der deutschen Meisterschaft im Forecross. Das war die erste deutsche Meisterschaft, das war quasi noch vor den Track Gravity Girls. Da habe ich auch so ein geliehenes Rad bekommen und habe auch alles irgendwie Quali gewonnen, und im Halbfinale habe ich auch geführt, und dann an so einem Sprung, der war ein bisschen größer, und den habe ich dann in dem Lauf nicht gemacht, weil ich dachte, den save ich mir fürs Finale auf, und bin den so durchgepusht, und das war jetzt schon so ein bisschen so ein kleiner Impact, und dann ist einfach das Lager gebrochen und beide Kurbelarme haben so runtergehangen, also wie auf so einem Roller, und ich dachte, verdammt, was ist das, und ich dachte, das rette ich noch ins Ziel, da rollt, aber ich meine, hast du es mal, kannst du dir das vorstellen, das geht halt gar nicht.
Da kann man einfach nicht mehr fahren.
Nee, du stehst halt sofort. Ich war zwar in Führung, auch mit ein bisschen Abstand, aber dann kam die erste an mir vorbei und dann die zweite, und dann habe ich gemerkt, oh Mann, das war's. Und dann habe ich halt angehalten, und da stand genau der Michael Kohl am Strecken. Ich kannte ihn ja, das hat er mir dann im Nachhinein erzählt, und ich bin wirklich ausgeflippt. Ich habe das Rad weggeschmissen, ich habe den Helm abgemacht und auf den Boden geschmissen und geschrien wie am Spieß, weil ich mich so geärgert habe. Und so bin ich halt in Erinnerung geblieben.
War ein starker Auftritt.
Das war ein ganz starker Auftritt, ja.
Du hast im Rennfahren einige Erfolge gefeiert, hast aber dann irgendwann dem Rennfahren den Rücken gekehrt. Also zumindest dem Weltcupfahren. Das lag natürlich auch daran, dass Forecross irgendwann nicht mehr im Weltcup-Zirkus mit dabei war. Aber so ganz lässt sich das Rennfahren eben doch noch nicht los, beziehungsweise du... veranstaltest immer auf der BMX-Strecke selber kleine Rennen für die Jugend. Warum machst du so viel mit oder so viel Jugendarbeit?
Also ich wie gesagt, komme aus dem BMX-Sport und da war einfach immer, es war so ein Familiensport. Da waren immer die Eltern mit dabei. Meine Eltern sind damals mit dem Wohnwagen, wir sind durch ganz Europa gefahren zu den Rennen und es waren immer Eltern mit dabei und immer auch kleinere Geschwister. Also wir waren immer eine Horde Kinder und Jugendlicher. Und das hat mir so Spaß gemacht und ich habe immer wieder, wenn ich auf die BMX-Strecke zu uns komme, da bin ich sofort wieder zurück in der Zeit, also als wäre kein Jahr vergangen, seitdem ich da angefangen habe. Und dann sind dann immer wieder kleine Kinder und ich kann mich halt so in die reinversetzen. Ich weiß genau, wie die sich freuen. Ich verteile ja auch oft dann mal irgendwas, was ich so mitbringe oder habe so ein paar alte Trikots, die ich weggebe oder habe ein paar Sticker dabei oder so. Und die, ich weiß genau, wie besonders das für die ist, dass da irgendwie ein Vorbild da ist, an dem die sich halten können. Also das hatte ich halt früher jetzt nicht so, weil wir schon immer nicht so viele Leute waren im Verein. Also teilweise habe ich dort alleine trainiert. Und jetzt, dadurch, dass wir ab und zu mal so, also jetzt zweimal schon so ein Bike-Festival organisiert haben, sind es wirklich, ich war jetzt letzte Woche erst da, so 20 Kinder im Training. Also das, da geht mir halt das Herz auf, das finde ich super, weil Kinder einfach, ja, das gibt einem wahnsinnig viel zurück, mit denen zu arbeiten. Also ich mache auch viele Camps mit Erwachsenen natürlich und das ist auch wunderbar, also das macht mir auch riesig Spaß. Aber man merkt, wie schwer das denen auch fällt, teilweise Sachen umzusetzen, weil denen die Erfahrung so ein bisschen im Weg steht. Und Kinder haben das halt nicht. Kinder machen einfach und ja, finde ich einfach klasse.
Man sagt immer, das, was man als kleines Kind lernt, das verlernt man nicht mehr. Oder es ist halt einfach viel einfacher, solche Hand-Augen-Koordination umzusetzen. Andere Länder sind natürlich sehr, sehr gut in der Jugendarbeit. Also gerade Schweiz im Cross-Country-Bereich ganz, ganz stark. Deshalb haben die auch... Ja, ich meine, die haben, glaube ich, die 8 Top-Plätze in den Top 10 im Cross-Country bei den Männern und Frauen. Also die sind unglaublich stark. Wie schaut es in Deutschland mit der Jugendarbeit aus?
Ich weiß gar nicht, wie es jetzt inzwischen überall ist. Ich kenne es ja nur noch so aus meiner Zeit und ich weiß, da wurde auch viel gemacht natürlich, aber auch viel gemeckert. Also das ist schon, wir sind schon so ein bisschen so eine Meckernation, wo immer jeder mit dem Finger auf den anderen zeigt und sagt, warum machen wir denn eigentlich nichts so? Und ich finde, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, also ich will auch keinem zu nahe treten, aber ich finde, könnte einfach jeder, und viele machen es ja auch, aber vielleicht fühlen sich auch ein paar angesprochen, noch mehr Eigeninitiative zeigen, weil man kann nicht immer darauf warten, dass irgendwo was passiert. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich und in der Schweiz, also Frankreich sage ich jetzt, weil die im BMX immer so weit vorne waren, wie es da läuft und wie es auch vom Staat gefördert ist oder von dem Radsportverband. Aber dort wird halt wahnsinnig viel gemacht und das wird bei uns, oder zumindest so meiner Erfahrung, noch nicht so richtig betrieben. Und ich habe ja auch mal ein Auslandssemester in Marseille gemacht, also in Frankreich, und war dort auf der BMX-Strecke beim Trainieren. Und das war halt einfach so richtig diszipliniert und auch hart. Aber die Kinder haben halt mitgemacht und dann ist auch klar, dass dann aus einer großen Masse, die da angeleitet wird, auch viele gute herausstechen. Und die Masse, und das weiß ich auch aus unserem Verein, bekommt man eben nur durch engagierte Arbeit, die wirklich auch jede Woche passieren muss. Da muss eine Regelmäßigkeit drin sein und ich sehe es immer ganz oft, wir hatten Jahre, wo kein Trainer da war und die Kinder trotzdem zu der Trainingszeit fahren durften, aber niemand gesagt hat, fahr da lang, fahr dort lang, ich nehme mal die Zeit, wir machen das und das. Und dann haben die auch keinen Bock. Also man braucht halt immer jemanden und das ist halt bei uns Ehrenamt, der das dann jede Woche macht. Und ich glaube, da ja, ist noch Riesenpotenzial.
Jahrelang bist du halt selber bei den ganzen Rennen mitgefahren und bist natürlich auch dort im TV oder im Internet gefeatured worden. Wie ist es jetzt, wenn du unterwegs bist, interessiert dich das Rennenfahren auch so sehr, dass du auch Downhill oder Cross-Country-Weltcup anschaust?
Nicht mehr so viel wie früher. Also ich bin ja nach dem Vorcross auch noch Downhill-Weltcup gefahren, weil ich wollte einfach so gern Weltcup fahren. Dann gab es keinen Vorcross-Weltcup mehr und ich dachte mir so, gut, dann...
ist mir egal, was ich hier mache.
Egal, auch sag ich mal Weltcup. Und ich bin dann Downhill-Weltcup gefahren und da war es auch tatsächlich so, du brauchst beim Downhill, beim Vorcross war es auch so, aber nicht so krass, beim Downhill brauchst du riesen Tech-Support oder überhaupt Support. Also da kannst du als Privateer, als einzelne Person ohne Team, das kannst du fast nicht managen. Und da war es auch so, dass ich halt durch Schwalbe, also durch Michael Kuhl und alle, die dort dabei waren, so viel Support bekommen habe, weil dann einfach das Setup ist und das ist der Pick, also der Van, der Schwalbe Race Support und da konnte man einfach immer hinkommen und seine Sachen auch lassen und so auch auch kleinere Sachen, dass man einfach mal sich unterstellen kann oder wenn man vom Training kommt und es hat ja auch oft geregnet, beim Downhill ist ja irgendwie nicht immer so ein Klein, ne? dass man da seine Sachen hat und wenn irgendwas kaputt geht und das ist ja wirklich ständig passiert, also ständig ist da irgendwas am Rad, dann war halt immer jemand da und das war also eine Riesenhilfe. Trotzdem war es für mich, hat es halt dann irgendwann nicht funktioniert, Downhill World Cup zu fahren, weil ich da einfach viel mehr hätte investieren müssen von Zeit und Aufwand. Und ja, damals kannte ich ja auch alle und die Jahre danach habe ich dann auch immer gerne zugeschaut, weil man die Fahrer kennt. Und jetzt kenne ich halt nicht mehr alle Fahrer, also schon noch so die meisten, aber nicht mehr alle und deswegen gucke ich da auch nicht mehr so oft zu. Aber ich beobachte es halt, also auch Social Media, also es interessiert mich schon, wer jetzt den Weltcup gewonnen hat und wie das Standing ist und vor allem auch die Frauen. Ich finde, da geht da jetzt richtig viel. Da waren ja wirklich jahrelang nur so 2-3 Fahrerinnen, die vorne gewinnen konnten und da geht jetzt auch richtig viel. Und dann haben wir ja die Nina, da bin ich immer mega stolz und ja auch Sandra und ich weiß gar nicht, wer jetzt noch alles da vorne mitfährt. Ich glaube, letztes Jahr waren es so Sandra Rübesam und Nina Hoffmann, die halt auch mal die weibliche deutsche Flagge hochhalten. Das finde ich halt super. Also da bin ich richtig stolz und da gucke ich auch gerne, was die machen.
Es gibt ja immer wieder deutsche Athleten, die oben mit reinfahren und auch mal aufs Podium kommen. Aber angesichts dessen, dass Deutschland eigentlich so der größte Bike-Markt oder einer der größten Bike-Märkte der Welt ist, und es eigentlich viel, viel mehr im Fokus sein müsste, dort gut zu performen. Warum sind es dann doch eben immer nur einzelne Fahrer, die es mal schaffen, um reinzufahren? Und warum haben wir eben nicht diese Base und dieses Interesse, wie es das in anderen Ländern gibt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also das ist wirklich eine Frage, die diskutieren wir ja seit Jahren. Und ich habe nicht so die richtige Antwort. Da wird ja dann auch immer oft gesagt, der Bund Deutscher Radfahrer müsste mehr machen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass der Verband dafür, also ich weiß zum Beispiel bei British Cycling, die machen ja auch nichts so, also trotzdem sind so viele gute Briten da. Und wir haben ja auch die guten Fahrer, also wir haben ja auch Max Hartenstern, der da, ich weiß gar nicht, was bei den Männern jetzt da noch, wie gesagt, ich bin nicht mehr so involviert, aber ich weiß, dass Max kam und dann plötzlich auch richtig gut war. Und wir haben das Talent schon da, aber ich glaube, es müssten wahrscheinlich noch mehr sein. Also das sind halt irgendwie eine Handvoller Fahrer, die international da mitfahren können. Und wie vorhin schon gesagt, der Aufwand ist so groß, das kann man halt als Privateer eigentlich nicht machen. Und man muss immer in so ein Team kommen. Und eine Antwort habe ich nicht. Ich glaube, vielleicht müsste man sich mehr zusammentun. Und als so, das wurde ja auch schon gemacht bei der WM. Da hat, glaube ich, auch Michael Kohl mit Finger im Spiel gehabt, dass da das Team auch bei Schwalbe mit Race Support hatte und dann als Team da aufgetreten ist. Und das, glaube ich, hat dann auch viel geholfen. Aber ja, genau, weiß ich auch. Also wenn ich es wüsste, dann würde ich es wahrscheinlich auch weitergeben und dann könnten wir es realisieren.
Die meisten Rennen sind jetzt durch Corona verschoben worden und auch alles andere hat sich irgendwie verschoben. Alle Events, alle möglichen Veranstaltungen. Wann hast du denn das erste Mal so von Corona gehört und was hast du dir dabei gedacht?
Also es war ja tatsächlich, ich war ja in China tatsächlich im Dezember auf einer Reise mit einem Mountainbike und da habe ich natürlich nichts mitbekommen, aber ich kam zurück. Das war dann, glaube ich, schon Januar oder so. Da hat mich der Stefan Mangelsdorf angerufen. Und also wer den nicht kennt, der ist auch mal Masters-Weltmeister gewesen.
Genau.
Und ist DJ aus Hannover. Und ein guter Kollege vom Jasper und so, den kennen wir alle. Und der hat auf alle Fälle angerufen und war mega besorgt. Und sagt so, Steffi, du warst doch hier in China und weißt du schon, Virus und so. Und ich so, ich so, nee, du, ich fliege morgen nach Chile. Der so, nee, du kannst doch jetzt nicht reisen. Und also da war ich schon, also der war mega besorgt. Da habe ich das erste Mal gehört. Aber ich bin dann trotzdem nach Chile und auch nach Neuseeland. Und in Neuseeland war dann das Crankworks. Das war ja wahrscheinlich das einzige Bike-Event, was dieses Jahr stattgefunden hat. Ich war dabei. Und als ich da war, war es dann so, dass der, ich kann den Namen nicht aussprechen, Questa, wie heißt der? So ein Slopestyler aus Italien. Der musste in seinem Hotelzimmer bleiben und der war in Neuseeland und durfte nicht mitmachen beim Crankworks. Und ich war so ein bisschen kränklich die Tage davor und plötzlich wollte mir keiner mehr die Hand geben und so. Und ich dachte so, was ist denn jetzt los? Also das ging dann ziemlich schnell.
Ja, und Wie hat dich die Pandemie jetzt in deinen ganzen Unternehmungen eingeschränkt?
Ja, wie uns alle, keine Events. Also mein Terminplan wäre voll gewesen eigentlich von März bis jetzt. Ist alles ausgefallen.
Aber was für Sachen musstest du zum Beispiel verschieben oder sind ausgefallen?
Ja, so ein paar Fotogeschichten, die ich jetzt gemacht hätte. Oh, also verschiedene Projekte und auch die Bike-Festivals in Riva und in Willingen und so ein paar Camps, die ich gemacht hätte. Ja, das ist ausgefallen, aber ich habe die Zeit eben noch anderweitig nutzen können. Da ist so viel liegen geblieben die Jahre über. Ich habe viel gefilmt auch, das kennst du wahrscheinlich auch. Man hat so viel Material, Bilder und Videos, wo man sagt, ja, das schneide ich irgendwann mal zusammen und das habe ich dann alles machen können. Also war schon ganz gut so.
Hast die Zeit einfach anders genutzt?
Genau, also ich habe trotzdem wahnsinnig viel gearbeitet. Wahrscheinlich mehr, also viel mehr am Laptop wie sonst.
Ja, du hast ja schon gesagt, du warst in China. Und warst aber jetzt ja nicht nur zum Fotografieren da, sondern ihr habt auch so ein Charity-Projekt mitbegleitet. Erzähl uns kurz ein bisschen darüber.
Charity, nicht, also wir hatten den Pump-Track.
Ja, du meinst das Pump-Track? Das meine ich.
Genau, also die eigentliche Reise war in der Provinz Yunnan, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, zumindest nicht in Chinesisch. die ist in der Nähe von tibetischen Hochland, also ziemlich hoch. Und auch so ein bisschen underrated, also wer kennt schon Yunnan, aber Rennradfahrer werden es kennen, da gibt es auch immer eine große Rundfahrt und es ist eine wahnsinnig schöne Landschaft und das war die eigentliche Reise, aber wir haben dann auf dem Weg dorthin nochmal einen Stopp gemacht in der Nähe von Hangzhou, das ist auch so eine Millionenstadt, wenn ihr die jemand kennt, oder vielleicht spreche ich es auch falsch aus, aber auf alle Fälle haben wir dann nochmal einen Stopp gemacht, das ist drei Flugstunden südlich von Peking. Und haben dort einen ganz neuen Velo Solutions Pump Track besucht. Und für mich war das halt auch so ein bisschen so ein Herzensding, weil das halt wieder so BMX-ähnlich ist. Und ich dachte mir so, wie ist das jetzt dort? Also ich weiß, bei uns, wenn Pump Track offen ist, dann sind dann auch mal am Wochenende die Eltern mit dabei und dann ist das Ding voll und die Kids fahren rum und voll das Happening, wie bei uns auf der BMX-Strecke auch. Und ich habe mich gewundert, ist das jetzt in China eigentlich genauso oder wie passiert das da? Und das war tatsächlich so. Das war genau so. Die Konstante war tatsächlich so der Picknickkorb. Also die Eltern haben dann so den Picknickkorb hingestellt und dann haben die sich da hingesetzt und geguckt, wie die Kinder im Kreis fahren. Genauso wie zu Hause auch. Also komplett andere Kultur, andere Sprache, andere Werte wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Aber
der gleiche Picknickkorb.
Der gleiche Picknickkorb. Und was anders war, war einfach, dass die viel mit so Pushbikes fahren, also so, Laufrädern. Mhm. Also gar nicht so viel Fahrräder da sind. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte so, hier 9 Millionen Bicycles in Beijing, so. Aber Bicycles war gar nicht so viel.
Ja.
Aber ich denke, das wird da auch kommen.
Und ich habe ganz viele Bilder gesehen, wo du mit kleinen Kindern irgendwie über den Pumptrack fährst und auch im Grunde wie so einen kleinen Fahrtechnikkurs machst.
Ja, die wollten halt immer so hintereinander fahren, so. Die haben immer so Train, also so einen Zug. Ich soll immer die Lokomotive sein und meine Teamkollegin Nathalie Schneider irgendwie der Wagen oder andersrum und die wollten dazwischen fahren. Also es war wirklich wie bei uns, was ich vorhin schon gesagt habe, die wollen dann nicht, dass wir nur da sind, sondern die wollen einfach fahren. Also die wollen nur fahren. Da war so ein kleiner, also die konnten ja auch nicht alle Englisch, also fast keiner, aber es waren so ein paar Eltern dabei, die auch Englisch gesprochen haben, dann die Kids so ein paar Wörter und da war so ein kleines Mädel, die fand ich so süß und die hat dann immer zu mir gesagt, go, go, let's go und die wollte einfach die ganze Zeit nur fahren und wer schon mal Pumptrack gefahren ist, der weiß auch, wie anstrengend das ist und ja, die waren halt nicht klein zu kriegen, die Kids.
Und du hast es versucht.
Ich war auf einmal platt.
In 2 Wochen starten wir ein gemeinsames Gravelbike-Projekt durch Deutschland, wo wir Pakete zu verschiedenen Schwalbe-Athleten liefern. Die Tour wird ca. 1300 Kilometer lang sein und hat 12.000 Höhenmeter. Du bist eigentlich nicht so die Rennradfahrerin. Warum hast du dich trotzdem entschieden, mich zu begleiten?
Wieso begleite ich dich? Ich glaube, wir machen das zusammen.
Ja,
aber
okay.
Du hast schon recht, eigentlich begleite ich Tobi, weil ich hoffe auf seinen Windschatten. wir haben die Idee ja zusammen gehabt bei einem Ride letztes Jahr, als wir zum Weltcup, zum Downhill Weltcup nach Leogang gefahren sind mit dem Rad. Da kommt schon wieder der Schwalbe Race Support ins Gespräch, denn wir sind natürlich ohne jegliche Klamotten dahin gefahren. Und du bist ja noch weiter, du bist ja von Nürnberg oder von Franken aus gefahren. Ich bin ja nur die letzten 100 Kilometer mitgefahren. Und wir hatten auch keine Klamotten. Und wir sind dann komplett, werden wir einfach noch ein, was haben wir, ein Cappy und noch ein T-Shirt von Schwalbe bekommen, dass wir nicht in unseren stinkigen Klamotten da den Weltcup anschauen müssen. Ja, da haben wir die Idee geboren und ich finde es halt cool, weil es eine Challenge ist. Also ich war schon immer, ich war noch nie Ausdauerathlet und auch Bergauffahren ist jetzt nicht, also ich mache das gerne, aber ich bin halt einfach nicht gut. Ich bin nicht schnell und es hat mich schon immer gewurmt. Also seit Sportschulzeiten, ich habe ja damals, war ich die erste BMXerin in Cottbus an einer Sportschule und am Olympiastützpunkt und bin immer mit den Sprintern und den Rennradfahrern mit im Training. Und die haben mich natürlich platt gemacht. Und es hat mich immer gewurmt, warum ich da so schlecht bin, obwohl ich ja so viel mache. Und ich dachte, die Challenge gönne ich mir jetzt. Also ich bin, bevor wir das Training jetzt angefangen haben, noch nie mehr als 110 Kilometer gefahren. Und das auch irgendwie erst 3 Mal in meinem Leben. Und jetzt in den letzten 3 Wochen haben wir jetzt super viel trainiert. Also jeder von uns einzeln. Heute zum ersten Mal zusammen. Und ja, also ich habe richtig Respekt vor der Weite. So eine Tour geht auch mal. Ich würde mir auch 200 Kilometer zutrauen, logisch. Aber halt, wir fahren ja 2 Wochen am Stück. Und das wird, glaube ich, hart. Aber wie vorhin schon gesagt, Wettkampfathlet. Und so viele Rennen fahre ich nicht mehr. Und das ist einfach so ein Wettkampf, den wir eigentlich mit uns selber ausmachen.
Was fasziniert dich so am Gravelbiken? Und was ist so der größte Unterschied von den groben Mountainbike-Reifen, die du sonst gewöhnt bist, auf die schmaleren G1-Reifen?
Ja, der größte Unterschied ist wahrscheinlich, ja, so viel Unterschied gibt es gar nicht. Also wir sind ja heute auch ein bisschen durch den Schotter und so. Klar, also da muss man dann halt schon mal gucken, dass man nicht so einen Anker wirft in der Kurve, wie ich vorhin, als ich mit einer Hand am Lenker nur gefahren bin und mit dem Handy. da muss man schon ein bisschen gucken. Aber du kannst eigentlich, hast du ja heute auch gemacht, da hier mal einen kleinen Sprung und da mal um die Ecke geskiddet. Das kann man schon machen. Aber es hat, natürlich kannst du jetzt nicht Mountainbike fahren damit. Aber du kannst ziemlich querfeldein über jedes Gelände drüber fahren. Ich bin jetzt, also ich habe meine Reifen jetzt die tatsächlich auch seit Leogang schon drauf, also ein ganzes Jahr, und bin damit schon richtig über Stock und Stein gefahren und auch so spitze Steine, wo ich immer dachte, na, also ich habe ja auch so ein Kit dabei zum Reparieren, falls mal was passiert, aber hat komplett, also ich habe bis jetzt immer drauf gehalten und es ist gut. Und du bist ja halt trotzdem schnell auf der Straße. Also ich sehe jetzt ja keinen Unterschied zu einem normalen Rennradreifen.
Ja, also die
Rollen. Du hast Rollen, ja noch mehr Profil drauf und ja. Du hast ja noch, fährst ja noch einen anderen.
Ich fahre den G1 Byte und du fährst den G1 Speed.
Ja.
Genau, und da ist noch ein bisschen mehr Profil drauf, aber es ist trotzdem faszinierend, wie schnell die rollen. Ne? In den letzten Wochen hast du super viel trainiert, hast du schon gesagt. Wie schaut dein aktueller Trainingsstatus aus? Bist du fit für die Tour?
Jein. Also ich glaube, dass viel im Kopf passiert auch. Wir fahren ja nicht auf Zeit, wir müssen ja nicht schnell sein. Aber ich habe jetzt auch so 1-2 Touren gehabt, wo mal so ein Tief gekommen ist, wo du wirklich dann fährst. Erstens mal zwickt es plötzlich überall und du denkst dir, vor allem auch beim Losfahren, ich habe es beim Losfahren eigentlich, so hinten raus geht das dann, aber wenn du nach den ersten 20 Kilometern dir denkst, boah, kein Bock heute, musst aber noch 150.
Dann kannst du lang werden.
Das ist halt schwierig und ich glaube, da muss man halt dann stark sein, mental stark. Und deswegen fahre ich jetzt einfach noch so viel ich kann, noch eine Woche und dann muss man ein bisschen Ruhe machen, aber einfach so viel wie ich kann und dann weiß ich, ich finde es immer wichtig zu wissen, ich hätte mich nicht besser vorbereiten können. Also ich habe alles gemacht. Mein Körper kann nur das, was er kann. Mein Kopf ist bereit, ich habe Bock drauf. Und dann guckt man mal, und das ist ja auch das Coole dran, dann guckt man mal, was so passiert. Ja, also ich erwarte da jetzt auch nicht zu viel von mir, aber ich will es halt schaffen. Also ich werde, also wir werden es auch schaffen. Fragt sich nur, wie. Weiß nicht, ob wir uns hinterher vielleicht nicht mehr angucken können, erstmal ein Jahr Pause brauchen, weil wir uns so auf die Nüsse gegangen sind.
Das wollen wir nicht hoffen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche jetzt noch 2 gute Trainingswochen und dann sehen wir uns am 3. Juni an der Startlinie in Dresden. Und wir werden auch sicherlich auf der Schwalbe Instagram-Page und auf dem Schwalbe-Account die Tour begleiten. Und genau, dann werden wir sehen, wie wir aus dieser Tour rauskommen und was wir alles dort schaffen und was wir dort alles erleben. Vielen Dank für deine Zeit.
Wünscht uns Glück. Danke dir, Tobi.